Halleluja. Eins, zwei. Der Herr ist treu, der Herr ist gut, der Herr ist lieb. Heute habe ich ein gutes Wort und gute Gedanken über diesen Ewigkeitssonntag. Ist ein Ewigkeit, eigentlich Totensonntag, aber es geht um die Ewigkeit. Warum? Der Herr uns erkauft, hat hohen Preis bezahlt und wir sind erlöst. Lob und Dank. Mein Thema heute ist, der Tod ist entgiftet. Du kannst den Tod schlucken. Du kannst den Tod trinken, du kannst diesen Kelch ausdrücken bis zur Neige. Es wird dir nicht schaden, es wird nichts passieren. Warum? Weil der Herr Jesus dem Tod die Macht genommen hat. Nur das jetzt als Einleitung. Dann habe ich am Mittwoch ein gutes Thema und du kannst all diese Themen im Internet nachhören. Lebe ruhig und gelassen. Du kannst den Problemen ins Auge schauen, du kannst auf die Probleme zugehen. Du musst dich nicht fürchten, denn du weißt, er ist bei mir. Er ist treu, er steht zu seinem Wort und was er versprochen hat, das geht in Erfüllung. Und dann Dezember. So schnell vergeht der Monat. Und bald haben wir Weihnachten. Und bald ist das Jahr zu Ende. Aber am Freitag werden wir das Thema haben. Nein, am Mittwoch. Ja doch, am Mittwoch werden wir das Thema haben. Lebe ruhig und gelassen. Und am Freitag werden wir das Thema haben. Rechne mit Gott. Rechne mit Gott. Rechne in jeder Situation mit Gott. Der Herr ist da. Und solange Gott im Regiment ist, solange Gott das Sagen hat, solange er das Kommando hat, musst du nichts befürchten. Samstag wird das Thema sein, Gott ist zuverlässig. Und am Sonntag, so Gott will und wir leben, wie Gott unser Leben verändert. Und du wirst erstaunt sein, du wirst verblüfft sein. Die Kraft und die Gnade Gottes ist so stark und so mächtig. Wenn der Herr in die Speichen eingreift, wenn der Herr das Rad umlenkt, dann ist dein Leben nicht mehr das gleiche. Du veränderst dich. So, ganz herzlich eingeladen. All die Themen kannst du im Internet nachlesen oder nachhören. Es waren auch diesen vergangenen Monat gute Themen, obwohl es so Totenmonat war, wo man am Volkstrauertag denkt und an all diese Trauertage denkt. Gott ist treu. Er ist treu und er wird abwischen alle unsere Tränen von unseren Augen. Er hat es versprochen. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt. Ende. Und wann die Welt zu Ende ist, weiß ich nicht. Frag ihn, den lieben Gott selbst, berechne, wie schnell alles so geht und die Zeit wird verkürzt werden. Und wenn die Zeit verkürzt wird, dann weißt du, meine Erlösung, unsere Erlösung naht sich. Der Tod ist entgiftet. Das ist die Botschaft. Jesus hat dem Tod, diesem Teufel, dieser Schlange, den Giftzahn gezogen. Da kann sie spucken, so viel sie will. Da kann sie zischen, so laut sie möchte. Er hat diesen Giftzahn gezogen, der Tod ist entmachtet. Seit dem Sterben Jesu ist das Sterben kein Sterben mehr. Verstehen wir das? Seit dem Sterben Jesu ist das Sterben kein gewöhnliches Sterben mehr. Es ist nur ein Übergang. Ein Übergang, ein Wechseln von den Klamotten, Wechseln von dem Raumanzug, verstehst du? Damit, jetzt gehen wir in die andere Hemisphäre. Der Tod hat seinen Schrecken verloren. Das ist komisch, aber ich versuche und ich habe mir so viele Gedanken über den Tod gemacht und denke immer noch über den Tod viel nach. Und ich weiß, der Tod ist nicht das Letzte, sondern Gott ist das Letzte. Gott ist das Letzte. Wenn wir als Gläubige sterben, wir gehen zu Jesus. Wir gehen zu Jesus. Und wenn ich nachdenke, wo sind unsere Lieben? Unsere Lieben sind nicht in der Erde. Unsere Lieben sind nicht in irgendeinem Krematorium. Unsere Lieben sind nicht irgendwo einbalsamiert, irgendwo als Mumie. Nein, unsere Lieben sind bei Jesus, bei Gott. In seiner Herrlichkeit. Jesus ist der Herr. Nicht nur der Herr über den Himmel, nicht nur der Herr über diese Erde, nicht nur der Herr über unsere Probleme, sondern der Herr ist auch der Herr über die Unterwelt. Weißt du, was das bedeutet? Über die Hölle. Jesus ist auch der König über die Hölle. Die Hölle hat nichts zu melden und die Hölle muss funktionieren, so wie er es will, wie er es sagt. So, er hat das Gefängnis gefangen genommen, nach 1. Korinther 15, Vers 26. Er hat den Tod aufgehoben. Der Tod war ein mächtiger Feind. Der Tod hat die Menschen erschreckt, zu allen Jahrhunderten, allen Jahrtausenden. Aber er hat dem Tod die Macht genommen. Er schaut dem Tod ins Angesicht, hängt am Kreuz und sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und er war in guten Händen. Hiob Kapitel 9, Vers 25. Dieser Hiob redet prophetisch. Er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er ist der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt und er nimmt alles mit. Wie eine Windhose wird alles nach oben gewirbelt. Jesus ist der auferstandene Herr. Er ist der Sieger über Tod, über den Teufel, über die Dämonen, über Krankheiten jeder Art, über Schmerz und Leid. Er ist der Herr über alle dunklen Mächte. Er ist der Sonnenkönig. Der große, mächtige Herr, Für uns ist der Tod durch Jesus Christus entgiftet. Er ist nicht mehr unser Feind. Er ist nicht mehr unser Widersacher. Von ihm geht keine Gefahr mehr aus. Was ich sage, das ist vielleicht erschütternd. Und du sagst, Bruder, mal tu das, was redest du für dummes Zeug? Nein, das ist für mich kein dummes Zeug. Für mich ist das eine Realität. Der Tod ist keine Bedrohung mehr. Ich muss vor dem Tod keine Angst haben. Es ist nur ein Übergang. Und wenn du das weißt, bist du ganz anders gelagert, ganz anders gepolt. Auch wenn wir alle ausnahmslos sterben müssen. Wir müssen sterben. Das ist der Weg des Todes. Jesus sagt, das Weizenkorn muss in die Erde fallen. Aber dieses Weizenkorn sprießt, treibt wieder neu und 10 neue Körnlein sind wieder da. Das Leben geht weiter. Wir leben in Jesus, durch Jesus, für Jesus. Der Tod kann unsere Seele nicht auslöschen. Er kann unsere, das, was wir sind, unsere Persönlichkeit, unser Wesen, unser Ich, nicht auslöschen. Was sagt der Herr Jesus? Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Der wird leben, obgleich er stürbe. Der Tod ist nicht mehr der Zerstörer des Lebens. Der Tod zerstört uns nicht mehr, sondern im Gegenteil. Der Tod ist der alte Diener des Hauses, der die Tür aufmacht, wenn die Kinder nach Hause kommen. Er sagt, kommt rein. Wir sind nicht mehr der Vergänglichkeit unterworfen und müssen Angst haben, wie geht es jetzt mit uns weiter? Das Beste kommt noch, hat einmal jemand ein Buch geschrieben. Das Beste, das Schönste, das Herrlichste, das Gewaltigste, das Größte kommt noch. Und wir werden eine ganze Ewigkeit damit beschäftigt sein, all das zu genießen, was jetzt wir auf dieser Erde verpasst haben, was uns vermasselt wurde, was uns nicht erlaubt war und dergleichen. Wir sterben, um in einer anderen Dimension weiterzuleben, Brüder und Schwestern. Wir sterben, nur um weiterzumachen. So wie wir geboren werden, und wir machen hier im Irdischen weiter, wenn wir sterben, so machen wir dem Geistlichen weiter. Der Tod ist für mich sowas wie Auswandern. Ich weiß nicht, ob du schon irgendwo mal verreist bist für längere Zeit. Nach Amerika, nach Afrika oder sonst auch wo. Es ist ein Umziehen, ein Ortswechsel. Das ist der Tod für uns jetzt. Wir wechseln nur den Standort, die Basis. Wir sind in dieser Welt und wir wandern aus dieser Welt raus in diese Welt Gottes, in diese himmlische Sphären. Jesus hat uns diese Fluchttüre aufgemacht. Hölle, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist deine Macht? Wo ist das alles? Er hat uns den Schlüssel gegeben und die Pforten der Hölle werden uns Gläubige nicht überwinden. Sie haben an uns keine Macht mehr. Gott hat Jesus, so wie Moses in Johannes 3, die Schlange erhöht. Also hat Gott Jesus erhöht und wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, singen wir in einem Lied, der wird heil zum selben Augenblick. Der wird gesund, auch wenn die Wunden brennen, auch wenn die Tränen fließen, auch wenn das alles Schmerz und weh tut und ein Kampf ist. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselben Stunde, so wie bei Moses war. Nichts Magisches ging da aus. Nein, Gott hat etwas erhöht, Gott hat etwas getan und der Mensch muss nur im Glauben hinaufschauen. Und da passiert das große Wunder. Der Schmerz hört auf, der Tod flieht von uns und der Tod wird nicht mehr gefunden. Seit Jesus kann der Tod uns nicht mehr beherrschen und kontrollieren, uns bedrängen, uns Angst machen, uns in Panik bringen, ihr Lieben, uns ängstigen und bedrohen. Von ihm geht keine Gefahr mehr aus. Was? Ich lästere. Warum? Ich nehme diese Freiheit, um zynisch zu sein, weil ich weiß, Jesus lebt. Und weil Jesus lebt, werde ich auch leben. Halleluja. Und wir werden alle leben. Unsere Lieben, die vorausgegangen sind, die werden alle leben. In einem anderen Licht, in einer ganz anderen Dimension. Die werden nicht mehr so irdisch gesinnt sein, wie wir hier sind, materialistisch. Du kannst unbesorgt sein. Du kannst unbesorgt sein und musst in keine Trauer verfallen oder Depression oder die großen Sorgen machen. Wie geht's weiter? Nein, deine Zukunft ist geplant und gut vorbereitet. Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Johannes 14. Und ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr dort seid, wo ich bin. Und du sollst gut haben bei Jesus. Und so wie wir hier mit Jesus gelebt haben, so werden wir mit ihm weiterleben. Mit Freude, tanzen, Wein trinken, essen. Halleluja. Im Himmel gibt es vielleicht Fisch. Ich weiß es nicht. Denn der Heiland, seine Lieblingsspeise war Fisch. Nur nebenbei. Der Auferstandene hat am See Genezareth, See Tiberias, Fisch gewollt. Hat Fisch gefangen und frisch
Fische gegrillt und hat das Jünger kommt her und isst und genießt es. Der Auferstandene ist dabei. Er fängt mich auf. Und Geschwister, und jetzt möchte ich noch ein paar Gedanken sagen. Weißt du, es ist nicht immer so, dass wir selig sterben, dass jemand dein Händchen hält und deine Tränen und Schweiß abwischt. So sterben nicht alle Menschen. Manchmal sterben die Menschen irgendwo in eine Klinik allein, Mutterseelen allein, da ist niemand da. Andere sterben auf dem Schlachtfeld, andere sterben als Märtyrer, andere werden verstümmelt, zerhackt, zersägt, was auch immer ist, zerrissen, sterben als Märtyrer. Nicht alle sterben selig. Aber ich sage dir eines, selbst wenn ich einsam sterbe, irgendwo in der Klinik, in irgendeiner einsamen Bude, in einer Mansardenwohnung, irgendwo, wo mich niemand kennt, niemand besucht, niemand einen Schlüssel zu meiner Wohnung hat, wenn ich dort sterbe, ich weiß, selbst wenn niemand an meinem Totenbett sitzt, einer hält meine Hand, das ist der Herr. Und ich werde kommen und euch zu mir nehmen, auch dass ihr da seid, wo ich bin. Wie heißt es in meiner Bibel? Und er wird seine Engel senden und seine Auserwählten wird er sammeln von allen vier Enden dieser Erde, Nord, Süd, Ost, West. Ja, er wird sammeln. Gott hat dem Josua gesagt, und das gilt auch dir und mir und uns, und ich lass dich nicht fallen. Auch nicht in der letzten Stunde. Vom Anfang an bis zum letzten Moment ist der liebe Gott bei uns. In Römer Kapitel 8, Vers 38 und 39, da heißt es von Paulus, ich bin gewiss. Und ich möchte, dass du diese Überzeugung mit nach Hause nimmst. Und dann wirst du nicht mehr trauern und nicht mehr bedrückt sein und nicht mehr Kummer haben und nicht mehr in Panik dich jagen lassen. Oh, mein Herz. Oh, meine Lunge. Oh, mein Gehirn und so weiter, mein Gehör, alles lässt nach, alles baut auf. Nein, hier sagt Paulus, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur kann, vermag mich von der Liebe Gottes scheiden. Du bist fest in den Händen Gottes eingraviert. Halleluja, preis dem Herrn. Nichts kann dich von der Liebe Gottes scheiden, weder Tod noch Gewalten. Verstehst, selbst wenn eine Atombombe platzen würde und du verschmilzt oder eine Bombe dich zerreißt, irgendwo, was passiert ja so viel, da sind Leute jetzt irgendwo da in Ägypten in einer Moschee beten und wollen beten und dann irgendein Idioten und ein Knallkopf zündet da eine Bombe oder was auch immer ist, eine Granate und dann schießt er noch auf die laufenden Flüchtlinge. Verstehst, selbst wenn dein Körper zerrissen wird, diese Gewalten und Mächte, diese Terroristen, die können eines dir nicht nehmen, deine Seele. Sicher in Jesu Händen. Sicher an seiner Seite. Der Tod ist entmachtet, der ist kaltgestellt, der ist für dich unschädlich gemacht. Ja, gefahrlos. Du bist nicht mehr dem Tod ausgesetzt. In dem Moment, wo du hier die Augen zumachst, wachst du in der Ewigkeit auf. In dem Moment, so schnell geht es, innerhalb von einem Augenzwinkern, sagt uns die Bibel. Wir werden verwandelt und bei dem Herrn sein alle Zeit. Durch Jesus leben wir nach total anderen Gesetzen, Brüder und Schwestern. Nach total anderen Gesetzen. In 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16, da heißt es, Paulus sagt, wenn unser äußerlicher Mensch verdirbt, verfault, verbrannt wird oder wie auch immer vernichtet wird, vergast wird, so wird doch der innerliche Mensch von Tag zu Tag erneuert. Egal, wir vergehen und wir sind vergänglich und wir sind der Vergänglichkeit unterworfen. Da kannst du machen, was du willst. Du kannst noch so viel Vitamine und Mineralien schlucken. Das wird nicht funktionieren. Wir sind der Sterblichkeit ausgeliefert. Aber Lob und Dank, wir werden von Tag zu Tag erneuert. Und die größte Erneuerung, das größte Wunder passiert in dem Augenblick, wo du hier Augen zumachst. Das ist der Tag der Wiedergeburt. Das ist der Tag der Erlösung. Das ist ein Jubeltag für dich. Wir nennen Ewigkeitssonntag oder Totensonntag. Eigentlich soll es ein Jubeltag sein. Halleluja. Wenn die Heiligen einmarschieren, ich werde dabei sein. Und die marschieren ein. Der Tod ist nicht das Letzte, sondern Gott und sein Wort. Und Himmel und Erde werden vergehen. Aber das, was ich versprochen habe, das geht in Erfüllung. Und wir haben gesungen, Himmel und Erde mag brennen, die Berge mögen einfallen, die Meere austrocknen. Sein Wort bleibt bestehen. Wer heute an Jesus glaubt, meine Lieben, wer den Geist Gottes in sich hat, den Odem Gottes, dieses innere göttliche Ich, das göttliche Licht, wer das in sich hat, der hat Unsterblichkeit in sich. Weißt, wir tragen die Unsterblichkeit bereits jetzt schon. Wir kommen aus der Ewigkeit und wir gehen in die Ewigkeit. Das ist nur eine Brücke. Da muss ich drüber weg, durch dieses Leben. Er lebt. Weißt du, Jesus lebt in uns. Ich lebe nicht mehr, sagt Paulus, sondern Christus lebt in mir. Und weil Jesus in mir lebt, lebe ich weiter. Verstehst du? Du hast die Unsterblichkeit in dir. Vergiss die Jehovas Zeugen, was sie sagen, wenn der Mensch tot ist, ist er tot, oder die Atheisten. Verstehst du? Wir sterben nicht. Wir haben diese Unsterblichkeit in uns. Und Gott hat unser Leben begrenzt. Auf 120, auf 80, 70, 90, 100. Der Gläubige, der den Heiligen Geist hat, der stirbt nicht. Soll ich dir sagen was? Wenn du den Heiligen Geist hast, das Zeugnis des Heiligen Geistes in dir hast, du bist Kind Gottes, dein Name steht im Buch des Lebens, wenn du das weißt, dann lebst du ewiglich. Denn der Heilige Geist bleibt bei uns, nicht nur während der Erdenzeit. Der Heilige Geist bleibt bei uns, nicht nur solange wir beim Bewusstsein sind. Nein, der Heilige Geist bleibt bei uns ewiglich. Da wird extra betont. Und er wird ewiglich bei euch bleiben. Auch wenn wir sterben, der Heilige Geist nimmt uns mit nach drüben. Wir wandern mit dem Heiligen Geist aus. Wenn wir hier ausatmen, bei unserer Beerdigung, bei meiner Frau, ich habe etwas anderes gemacht. Ich habe nicht nur die Erde zu Erde, Staub zu Staub, sondern wir haben uns entschlossen, wir machen anders. Wir lassen Luftballon steigen. Ja, einfach ein Zeichen setzen. Wir lassen sie die Seele aufsteigen zum Herrn, weil wir an den Tod als solches nicht glauben. Wir glauben an Jesus, der lebt, dem alle Macht gegeben ist, der die Pforten der Hölle überwunden hat. Der Tod ist für uns endgültig entgiftet. Weißt du, denn in dem Moment, wo der Mensch stirbt, zieht er die Unsterblichkeit aus. Er zieht die Sterblichkeit aus und zieht die Unsterblichkeit sich an. Das Verwesliche, sagt die Bibel, muss Unverweslichkeit bekommen. Das Leben ist eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes, das nicht zerstört werden kann. Der Teufel hat uns belogen. Wenn ihr von diesem Apfel isst, werdet ihr ewig leben. Verstehst du? Der hat uns reingelegt. Aber Jesus sagt, das Brot, das, was ich euch gebe, das wird zum ewigen Leben sein. Und jedes Wort, das du von Gott hörst, von Gott aufnimmst in deinem Herzen, jedes Wort bringt dir ewiges Leben. Jesus hat der Schlange, dem Teufel, den Kopf zertreten. 1. Mose 3, Vers 15. Eine uralte Verheißung, was Gott der Menschheit gegeben hat. Allen Menschen, und die sich daran festhalten, die werden Erlösung erleben, durchaus, durchweg. Der Teufel will nur, dass du verzweifelst. Ach, bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Ich habe keine Rettung. Weißt du, sie alle müssen sterben. Sie werden geboren und sterben, geboren und sterben, geboren und sterben. Nein, wir werden geboren, um weiterzuleben. Halleluja. Und Sterben ist nur ein Übergang. Ich verfalle nicht in Depression und Traurigkeit und Bedrückung. Nein, ich darf eines sagen. Teufel, dir geht die Rechnung nicht auf. Tut mir leid. Ich weiß, unsere Lieben sind in den Händen Gottes. Und ich denke nur an meine Mutter, als sie starb. Und der Himmel hat mir einen Traum gegeben. Und ich bin Gott dankbar für diesen Traum. Dann sehe ich, wie meine Mutter runterkommt. Ich sage, Mama, was willst du? Wir haben nur drei Zimmer. Die kommt und dann bringt sie eine ganze Mannschaft. Da meine Oma habe ich noch an der Hand gesehen. Die Oma war ein bisschen klein und pucklig. Und die führt. Ich sage, Mutti, was willst du? Ja, ich will bei euch wohnen. Dann sage ich, nein, das geht nicht. Wir haben nur drei Zimmer. Das weiß ich warum. Seele, Geist und Leib. Wie auch immer dieses Bild, was mir so rüber vermittelt wurde. Dann sagte, die unsichtbare und die sichtbare Welt gehört auch über das Grab zusammen. Und deshalb, wir müssen nicht traurig sein. Tod, wo ist dein Stachel? Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Sterben ist für uns kein Ableben, kein Lebensende. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe selber als junger Mensch Angst gehabt. Bei uns in unserem Dorf, in unserem Städtchen, war eine Typhus-Epidemie ausgebrochen. Und da waren im Leichenhaus Haufen Nachbarn, die waren dort aufgebahrt. Und als, so wie Buben und Jungs sind, die sind unheilbar neugierig. Wir klettern zum Fenster rein und gucken, was im Leichenhaus ist. Und da sehen wir die Nachbarn, wie die Menschen da aufgebahrt sind, um eingesagt zu werden. Ich habe so einen Schreck bekommen. Ich habe gesagt, Johannes, eines Tages liegst du auch dort und eines Tages waschen die dich ab und sagen dich ein und dann wirst du irgendwo verscharrt. Und das war, was mich bewegt hat, warum ich mich an Jesus Christus gewandt habe, dass ich Gott gesucht habe. Nicht, dass ich Angst vor dem Sterben hatte, aber ich wusste, eines Tages bist du auch dran. Und musst auch dran glauben. Und ich bin so froh, dass ich dann Jesus gefunden habe. Und ich die Heilsgewissheit bekommen habe. Die sind deine Sünden vergeben. Und alles, was in deinem Leben passiert, das ist passé. Du bist eine neue Schöpfung. Du musst nicht dich aufgeben, resignieren, mutlos sein, traurig sein. Und so vieles andere mehr. Das Weizenkorn muss in der Erde sterben. Durch die Predigten, die ich dann von Brüdern und Schwestern gehört habe, die haben mich ermutigt. Und was stirbt, das bringt Frucht. Das bringt Resultate. Das erneuert uns. Und dann kommt aus der Erde, aus dieser Welt, da holt man eine neue Kraft, neue Energie heraus. Das Optimale, das ist ein Weizenkorn, fällt in der Erde, aber es bringt Ergebnisse. Und das habe ich das Leben so gesehen, Sterben ist dann ein Nichtswerden. Ich gehe in einem Nichts auf. Das ist bei den Hinduisten, Buddhisten und so weiter ein ganz großes Thema. Nichts. Ich werde nichts. Ich vergehe zu nichts. Aber in Gott gehe ich auf. Halleluja. Da bin ich nicht eine Niete, eine Nummer oder ein Versager. Nein. Da fange ich ganz neu an. Eins, zwei, drei. Der Herr ist dabei. Verstehst du? Haben wir ja gesungen. Wenn wir Gott richtig verstehen, dann ist das Sterben eine geistige Produktion. Ich gehe. Und ich beginne was ganz Neues. Ganz Neues, neuen Lebensabschnitt. Ganz neue Sache fange ich an. Und solange ich hier gelebt habe, habe ich gewurschtelt, gekämpft. Weißt du, eigentlich, ich muss ehrlich sagen, mir tun all die Leute leid, die 100 Jahre leben müssen. Und noch länger. Wie viel Plage, wie viel Mühe, wie viel Arbeit. Gesegnet sind die Frühvollendeten. Verstehst du? Denen ist so viel erspart geblieben. Lass uns ganz ehrlich sein. Aber jeder hat so seine andere eigene Bestimmung, jeder muss anders leben, jeder muss reifen. Der eine wird früher reif, der andere später und mancher nie. Aber wir sind in diesem Prozess. Wir sind in diesem Prozess. Deshalb ist das Sterben keine Katastrophe, kein Weltuntergang oder Desaster oder Unglück für uns. Nein, wir wissen, unser Erlöser lebt und der Erlöser erlöst uns im richtigen Augenblick. Jetzt bist du soweit. Jetzt kannst du nach Hause kommen. Jetzt ist die Tür offen. Oder jetzt sind wir soweit. Wir müssen keine Angst vor dem Tod haben. Keine Angst vor diesem schrecklichen Monster und Gespenst. Der Gläubige weiß, das Gute stirbt nicht. Der wahre Gläubige weiß, der Herr stirbt nicht. Die Wahrheit stirbt nicht. Das Licht stirbt nicht. Der Geist stirbt nicht. Ich habe noch nie einen toten Geist gesehen. Hast du schon irgendwo einen toten Geist gesehen? Irgendwo? Nein. Dämonen höchstens. Die sind toten Geister. Aber die Liebe zu Gott ist stärker als der Tod. So ist in einmal in der Bibel wird uns erwähnt. So wer richtig lebt und richtig Gott vertraut, der muss sich nicht fürchten. Vor nichts. Und ich fürchte kein Unglück. Psalm 23. Und ob ich wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. So wie du die ganze Zeit dein Leben lang dich an Gott gehalten hast, so hält sich jetzt in dieser schweren Stunde Gott an deiner Seite. Nimm dich auf den Arm und träg dich durch dieses tosende Meer. Auf dem Adlersflügel wirst du getragen über das tobende Meer. Philipper Kapitel 1, Vers 21. Paulus sagt, Jesus ist für mich Leben. Wunderbar. Aber Sterben ist mein Gewinn, sagt er gleichzeitig. Verrückt. Ich würde sagen, fast Wahnsinn, lieber Paulus, was du da sagst. Leben und Sterben ist mein Gewinn. Beides. Ich mag leben, aber er sagt, aber ich habe schöner, besser, wenn ich abscheide und bei dem Herrn daheim bin. Was sagt er hier? Sterben ist mein Gewinn. Kannst du auch sagen, Sterben ist mein Gewinn. Ich lasse alles los. Ich brauche nicht mehr, ich brauche keine Kreditkarte mehr, kein Darlehen. Brauche keine Hilfe von Menschen, brauche gar nichts. Ich kann gehen, ich lasse los, bin frei. Er sagt beides, Leben und Sterben, beides habe ich gern, beides mag ich. Und mir fällt es so schwer zu wählen. Was soll ich? Warum? Weil Paulus weiß ganz genau, Tod hat keine Gewalt mehr. Auch wenn er als Märtyrer stirbt. Und wie oft war er mit dem Tod konfrontiert, beim Schiffbruch, bei wilden Tieren vorgeworfen zu werden. Oder falschen Brüdern. Wie oft hat er den Tod ins Auge geschaut und er ist immer wieder dem Tod von der Schippe gesprungen. Immer wieder. Warum? Weil das Leben stärker ist. Und wenn du lebst, mit Gott wandelst, du wirst nicht jeden Sensenmann begrüßen und sagen, komm, süßer Tod. Nein, du wirst widerstehen, du wirst ihm kämpfen, dann ist es der letzte Feind, der überwunden werden muss. Es ist von Jesus überwunden worden, aber du musst es auch überwinden. Dass du sagst, ich schüttle das alles ab. Tod ist für uns bereits entmachtet, abgesetzt, hat keine Autorität, hat die Waffen abgegeben und hat den Schrecken verloren. Der Tod ist da, aber der ist entwaffnet. Und was können Banditen, was können Armeen, wenn sie entwaffnet sind? Sie haben keinerlei Macht über uns. Wir sind entmachtet. Halte dich deshalb fest, halte dich fest an die Zusagen. So wie das Leben ein Segen ist, so ist auch das Heimgehen der Erlösten ein Segen, eine Freude. Sagst du, Bruder, mal tu das bitte, hör doch auf. Ich weiß, ich muss euch ermutigen und ich möchte mich selbst hier dabei mit ermutigen. Der Tod ist ein Segen für uns, eine Erlösung. Vorbei. Du legst die Waffen, das Werkzeug aus der Hand und sagst, Vater, ich komme nach Hause. Oder du legst deine ganzen Lumpen auf die Seite. Der verlorene Sohn kam nach Hause und hör mal, was der Vater dem verlorenen Jungen gesagt hat. Als er nach Hause kam vom Schweinetrock und Schweinestall und von der ganzen Sauerei, was in seinem Leben war, wo er alles verlebt, vertan, verplempert hat. Dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Weißt du, wir sind alles verlorene Söhne und Töchter. Ob wir das glauben oder nicht. Wir sind es. Und wir kommen nach Hause, aus dieser Welt. Mein Kind, du warst tot und bist lebendig geworden. Du wirst empfangen vom Herrn und dann steht schon für dich das Mastkalb, die wunderbaren Klamotten, Fingerringe und was weiß ich. Deine Krone wartet auf dich. Paulus sagt, ich habe Glauben gehalten, ich habe den Lauf vollendet, mir ist jetzt die Krone des Lebens beigelegt. Verstehst du diese Geheimnisse? Für den wahren Gläubigen ist der Tod nicht ein Gespenst, ein Monster, ein Riese. Für den materialistischen Menschen, für den ist es eine Katastrophe. Mein Geld, wer füttert die Ochsen? Wie geht es mit dem Auto weiter? Wer bezahlt die Steuern, die Miete oder vieles andere mehr? Wer macht das? Wer füttert den Kater oder den Hund? Wir machen das uns so viele Gedanken. Da bricht eine Welt zusammen für den Materialisten. Aber der Gläubige weiß, das Leben geht weiter. Irgendjemand wird sich weiter kümmern. Wer wohl gelebt hat, kann auch wohl sterben. Nach Hause gehen. Und das ist wohlgelebt zu sein. Galater Kapitel 2, Vers 20. Paulus sagt hier, ich lebe, aber doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe. Durch Jesus haben wir einen gnädigen Gott, einen gütigen Gott, einen barmherzigen Gott. Und das ist, was uns am Leben hält, hier und drüben. Wer das weiß, der muss keine Angst mehr haben vom Sterben. Der geht gerne nach Hause. Wenn du weißt, drüben werde ich empfangen. Das ist schon ein Empfangskomitee da. Die stehen schon mit den Fanfaren. Der rote Teppich ist ausgeholt. Ich habe Feierabend. Und ich ruhe von meinen Werken. Da habe ich keinen Stress mehr. Der weiß, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Der Vater erwartet mich schon. Weißt du, dass dein himmlischer Vater dich schon drüben erwartet? Schon alles bereit, die Kapelle schon bestellt, verstehst du, der Tisch schon gedeckt, der Tod ist entgiftet. Die christliche Antwort auf den Tod ist der Auferstandene. Weißt du, einen gekreuzigten Heiland, Messias oder was auch immer, ist Lehrer oder Propheten, kann jeder liefern. Aber einen auferstandenen Herrn kann nur der liebe Gott uns liefern. Und wir haben einen lebendigen Heiland. Die ersten Christen gaben Zeugnis von der Auferstehung Jesu Christi. Überleg einmal. Die haben nicht gesagt, oh, wir haben einen Heiland gekreuzigt, unser Meister. Ja, die Emmausbrüder, du hörst dieses Gejammer und Geplärre. Oh, bist du der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen letzten Tagen passiert ist? Verstehst? Nicht der Gekreuzigte ist unser Schlüssel zum Leben. Auch wenn der liebe Paulus schreibt, ich möchte den Gekreuzigten, nur den Gekreuzigten predigen. Das war für die Athener. Aber für uns als Christen ist der Auferstandene. Jesus lebt. Halleluja. Der Auferstandene. Das ewige Leben, das ist für uns maßgebend. Für den Glauben ist der Tod keine abschreckende Nachricht. Der ist heimgegangen. Ist nicht einfach in den Abgrund stürzen und niemand fängt einen auf. Nein, der Herr fängt uns ab. Wir prallen nicht auf den kalten Boden der Ewigkeit. Nein, der Tod ist verschlungen, das Irdische ist vorbei. Das Negative sind so wie Wolken verflogen, das Eis ist geschmolzen. Für mich persönlich ist das Leben und der Tod nur eine Brücke von einem Ufer zum anderen. Von diesseits ins Jenseits. Das ist der Tod. Und das muss schrecklich sein? Nein, ich bin froh, dass ich diese Brücke habe durch Jesus Christus. Ich will noch ein paar Gedanken über den Toten sagen, was in der Bibel drin steht. Weißt du, in der Bibel steht, lehre uns, unsere Tage zu zählen. Dass der Mensch sterben muss. Lehre uns, unsere Tage zu zählen. Das ist anders als das, was die Griechen gelehrt haben. Bedenke, Mensch, dass du sterblich bist. Weißt du, wir sind alle sterblich. Der Vogel ist sterblich, der Schmetterling ist sterblich, alle sind sterblich. Aber wir sollen anfangen zu zählen unsere Tage, dass wir sterblich sind, dass wir sterben müssen, dass wir von dieser Welt gehen müssen. Ich zähle meine Tage, so wie ein Gefangener in der Zelle, der macht Strich, wie viele Tage er noch nachsitzen muss, wie ein Kranker, wie lange er noch hier in der Reha bleiben muss, bis er laufen kann. Wir zählen die Tage, bis wir wieder Auto fahren, bis wir wieder singen, bis wir wieder jubeln und jauchzen. Die Tage zählen, bis ich daheim bin. Wer wird als Sieger einziehen in diese Paläste und so weiter, in diese heiligen Räume? Wie sind wir Wanderer, wir Läufer, wir zählen, wie viele Meilen habe ich noch zu laufen? Und dann, kurz vor dem Endspurt, ziehe ich alle Register. Wie viele Runden muss ich noch drehen? Wir zählen die Runden. Das ist, lehre uns bedenken, unsere Tage zu zählen. Bitte lehre uns zu zählen. Und das hilft mir mehr und ist mir besser und lieber als alles andere. Einfach bewusst zu leben. Überleg einmal, wenn du 100 Jahre alt wirst oder das göttliche Maß an deinem Alter erreichst, 120, dann kannst du jetzt zählen, wenn du 70 bist, wenn du 80 bist, wenn du 90 bist. Wie viele Jährchen habe ich noch auf dem Puckel? Das Zählen hilft mir, weißt du, meine Konflikte zu bewältigen. Das Zählen hilft mir, mich jetzt alles dran setzen, jetzt schnell lösen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Die Zeit auszukaufen. Zähle die Tage. Das hilft mir, sich einfach nicht mit Nebensächlichkeiten zu beschäftigen. Das hilft mir, die ganzen Bagatellsachen, je näher ich der Ewigkeit komme, desto mehr weg mit diesem bürgerlichen Kleinkram, mit diesem spießbürgerlichen. Weißt du, wir hängen so an diesem spießbürgerlichen Kleinkram, an diesen kleinen Fischen, an den Lappalien. Und dann machen sie wir da, ja, und wurschteln da rum, an dem bürgerlichen Kleinkram. Wir haben nicht mehr so viel Zeit jetzt, verstehst du? Erkenne die Zeit, erkenne die Zeichen der Zeit. Wir sind in der Endzeit. Auch das gehört bei der Zählung der Tage. Wie viele Tage haben wir noch und wir haben Silvester? Verstehst du? Und das Jahr ist rum. Und wir schreiben 2018. Und wenn Gott Gnade schenkt, in einigen Tagen schreiben wir auch das Jahr 2019. Zählen die Tage. Und das hilft mir, dass ich die Dinge des Lebens so sehe, wie sie wirklich sind. Eine Frage. Wie möchtest du sterben? Überleg einmal. Ich will dir nicht Angst machen und ich erschieße dich auch nicht. Aber wie möchtest du sterben? Angenommen, du wüsstest, übermorgen oder morgen wirst du sterben. Was würdest du hier noch machen, ganz schnell? Wen würdest du anrufen? Mit wem würdest du dich versöhnen? Was würdest du noch tun? Wieder gut machen oder irgendetwas genießen oder irgendwas unternehmen? Denn das ist vorbei. In 24 Stunden ist alles vorbei. In Weisheit, das apokryphische Buch im Alten Testament, in Weisheit 1 von Vers 13 steht da und dann Kapitel 2, Vers 24, da heißt es, Gott hat den Tod nicht gemacht und hat keine Freude am Untergang der Lebenden. Der Tod ist nicht von Gott. Auch wenn Gott es zugelassen hat, ist Ergebnis von dem Lauf der Dinge. Doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in diese Welt und nun erfahren alle, die ihm angehören, bedenke, Wir müssen sterben, wir müssen verlassen. Was würdest du in den nächsten Augenblicken tun? Und noch etwas. Warum totalitäre Staaten an die Macht gekommen sind? Fidel Castro kam mit 80 Halsabschneidern an die Macht, weil die haben keinen Tod und kein Tor für sie gefürchtet. Die sind aufs Geratewohl gegangen. Und deshalb haben die Kuba erobert. Und die Leute, die vor dem Tod nicht zurückschrecken, die sind Welteroberer. Denen ist alles egal. Jemand hat einmal gesagt, was du nicht mit deinem Leben unterschreiben kannst, mit deinem Tod, das ist nicht wert, dass du lebst. Entschuldigung, aber so ist es. Ist das wirklich lebenswert? Tod ist das Ergebnis vom Neid des Teufels. Er gönnt dir nicht, dass du glücklich bist. Der Teufel will nicht, dass du die Erde füllst, Kinder zeugst, Enkel zeugst oder Enkel segnest, dass sie sich vermehren. Weißt du, der Teufel will nicht, dass die Erde bewohnt wird. Der Teufel will, dass die Erde verwüstet wird und ein Chaos herrscht. Aber wir tun genau das Gegenteil. Aus Protest. Der, der an Gott glaubt, der tut etwas. Jesus überwand den Tod, er stand auf, hat dem Tod die Macht genommen und wir sind hier nicht für den Tod. Der Tod ist da, wir sind nicht für den Tod, wir werden geboren, zwar um zu sterben, aber das ist nicht unser Lebensziel, sterben. Das würde dem Teufel so passen, wir sind geboren, um zu sterben. Nein, wir sind geboren, um hier das Optimalste aus unserem Leben zu machen. So wie Jesus kam in diese Welt, um die Werke Satans zu zerstören, so sind wir hier in dieser Welt, Brüder und Schwestern, ob es uns passt oder nicht passt, ob wir daran glauben oder nicht glauben, ob du mir das abnimmst oder nicht abnimmst. Wir sind hier in dieser Welt auch, um die Werke des Teufels zu zerstören. Liebe zu üben, Gutes zu tun, barmherzig zu sein, großzügig zu sein. Deshalb sind wir auf dieser Welt. Wir werden geboren, um zu herrschen. Unser Leben in den Griff zu nehmen und zu kontrollieren, die Erde zu füllen, zu bebauen, zu bepflanzen. Also es gibt nichts Schöneres, als produktiv zu sein. Deshalb sind wir hier für diese kurze Zeit, die paar Jährchen. Der Tod und der Teufel haben nicht das letzte Wort, meine Lieben. Von der Bibel lesen wir, die Seelen der Gerechten, die also mit Gott übereinstimmen, sind in Gottes Hand. Die Seelen der Gerechten. Bist du ein selbstgerechtes Scheinheiliger oder bist du wirklich gerechtfertigt durch die Gnade Gottes? Keine Hölle, keine Pein kann dich mehr beeinflussen. Die Gerechten sind in Gottes Hand. Keine Qual kann dich berühren. So steht es im Wort Gottes. Nichts mehr wird dich mehr treffen. Es hat keine Auswirkung auf dich. Es geht an dir vorbei. So wie an der Gans das Wasser. Schüttelt sich ab und ist vorbei. Das ganze Übel. Das ganze Böse und der ganze teuflische Dreck, das interessiert dich nicht mehr. Weißt du, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Weißt du, das ist so zynisch, so verachtend. Wo ist das? Was willst du mir beweisen? Was willst du mir zeigen? Dein Gift funktioniert nicht mehr. Richard Wurmbrand beschreibt in einem Buch, Gefoltert für Christus, ich glaube, in diesem Büchlein ist es drin, diese Geschichte, dass irgendwo in Sibirien, in Russland, da kommt ein Oberster und hat einen Christen im Gefängnis in der Zelle sitzen, der absolut an die Bibel glaubt. Alles, was in der Bibel drin steht, das ist Wort Gottes für ihn und so weiter. Und dann sagt er, hör mal, hier steht es, guck mal, lies mal selber nach, hier steht es, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Wenn sie etwas Tödliches trinken, das wird ihnen nicht schaden. Glauben Sie das? Ja, da bin ich felsenfest überzeugt. Wenn Sie etwas Tödliches trinken, es wird Ihnen nicht schaden. Und dann hat er eine Pulle von Gift dabei und schüttelt's und da gibt er seinem Köder, der daneben steht, ein Stück Fleisch und dann ist es ein paar Tropfen Gift drauf. Der Köder frisst es, sein Hund frisst es und fällt tot um. Und dann sagt er so, und jetzt sind Sie dran. Und er hat seine Augen zugemacht, ein Stoßgebet zum Himmel und hat die ganze Flasche ausgetrunken. Und er steht immer noch da. Weißt du, was da passiert? Dieser Kommunist, dieser Oberst zieht sein Parteibuch und sagt, hier haben Sie den Mist, ich glaube an dem, was der Mann glaubt. Ich möchte diesen Glauben haben. Der steht und dieser Mann hat überlebt.
weil er an Jesus glaubt. In der Bibel heißt, die da glauben, die werden Wunder und Zeichen sehen, die werden die Gnade Gottes erleben, die da glauben. Und ich sage dir ein Geheimnis, glaub an Jesus Christus. Das funktioniert nicht mehr, egal was es ist. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, dich bringt es nichts mehr um. Warum? Du bist in Jesu Händen, sicher in Jesu Händen. In Epheser Kapitel 1, Vers 4 heißt es, und Gott hat uns auserwählt in Jesus Christus vor der Grundlegung der Welt. Nicht, dass du jetzt erst bei deiner Bekehrung ein Auserwählter Gottes bist. Vergiss es, das bist du nicht. Das warst du noch nie. Du bist vor der Grundlegung der Welt schon von Gott ausgesucht. Dass du heute Morgen hier sitzt, dass du heute Morgen Kind Gottes bist, dass du an Jesus glaubst und dass du Frieden in Gott hast, das ist vor der Grundlegung der Welt. Da bist du noch gar nicht geboren, da hast du noch deinen Papa und Mama nicht gegeben, die Germanen hast du noch nicht gegeben, wir waren vielleicht irgendwo Wildlinge. Aber Gott hat dich gewollt. Preis dem Herrn. Er hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Wer heute an Jesus glaubt, der lebt schon in der Ewigkeit und hat schon die Ewigkeit in sich. Verstehst du mich, was ich sage? Ewigkeitssonntag, deshalb nennt die Kirche diesen Sonntag auch Ewigkeitssonntag. Der hat etwas in sich, was der Tod ihm nicht nehmen kann. Der Hölle ihm nicht nehmen kann. Der Teufel ihm nicht nehmen kann. Die Welt ihm nicht nehmen kann. Die Politiker ihm nicht nehmen können. Johannes 11, Vers 25 sagt Jesus hier in einem anderen Zusammenhang der Martha. Aber das gilt auch dir. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gleich stirbt. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gleich stirbt. Selbst wenn du jetzt tot umfallen würdest auf dieser Stelle, du hast ewiges Leben. Egal, was die Leute quatschen. Ich weiß ja, weißt du, wenn jemand so auf der Stelle tot umfällt, in einer Versammlung stirbt, verstehst du, wie Ananias und Sapphira. Weiß, die haben Gott betrogen. Ach, was die alles angestellt haben. Das sind nur Richter. Unser Richter ist der lebendige Gott. Und er überlässt niemand sein Gericht, sein Amt. Und die Leute sagen, guck mal, der muss ein ganz schlimmer Mensch gewesen sein. Der ist tot umgefallen. Ja, wir können tot umfallen. Das ist kein Problem. Und wenn wir tot umfallen, wir stehen auf bei Gott im Himmel. Paradox, schwer zu verstehen. Wer an mich glaubt, Jakob Böhme, ein Mystiker aus Görlitz, da unten irgendwo bei Guben. Jakob Böhme hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Überleg einmal, lass es zergehen so. Das ist nicht in der Bibel drin so, aber das hat dieser Mystiker so sich ausgedacht und sich vorgestellt. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, der verdirbt, wenn er stirbt. Deshalb, wir sterben in Christus, wir haben alles losgelassen. Was hat Jesus zu dem reichen Jüngern gesagt? Lass los, verkaufe alles, was du hast. Und verschenk dich. Verschenk das ganze Vermögen. Nicht, gib es in der Mission, nein. Gib es den Armen, wo du nichts mehr zurückkriegst. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Gläubige, die muss man nicht beweinen. Gläubige muss man nicht beweinen. Sie sind heimgegangen, sie sind bei den Glücklichen, sie sind am Ziel. Sie sind nicht verloren, die Gläubigen musst du nicht beweinen. Sie haben gewonnen. Eigentlich sollte man die Gläubigen mit dem Sarg auf den Triumphwagen setzen und sie durch die Stadt jagen und sagen, sie haben gesiegt, Halleluja. Sie triumphieren. Von wegen da jammern und klagen, ach die arme Seele. Jemand hat zu mir gesagt, Bruder Matthäus, warum beerdigst du selbst deine Frau? Und ich habe gesagt, ich werde es selber machen. Ich habe sie aus Gottes Hand genommen und ich gebe an den lieben Gott wieder zurück. Bei der Beerdigung waren 10 Pastoren da. Die hätten predigen können, ohne weiteres. Da waren 10 Pastoren, die hätten die Predigt genauso gut machen können. Aber warum sollte ich selber nicht machen? Warum? Weil ich die Hoffnung des Lebens in mir selber trage. Und ich schaue nicht den Tod, das Elend, die Krankheit. Die Probleme, alles vorbei. Die Leute sind uns nur vorausgegangen. Sie sind wie Reisende, ja, die schon zu Hause sind, die haben uns überholt einfach. Mann, und jetzt bin ich irgendwo unterwegs noch, bis ich auch diesen Rastplatz treffe und finde. Und wir treffen uns alle. Manchmal habe ich so mit manchen Autofahrern, wenn ich unterwegs war, so Rennen gemacht. Also kein Autorennen als solches, sondern der hat mich überholt, ich habe den überholt. An der Bahnschranke haben wir uns alle getroffen. Verstehst? Das bringt nicht die ganze Rennerei und die ganze Hetzerei. Und irgendwann treffen wir uns wieder. Weißt du, wir müssen sie nicht beweinen und beneiden. Wir sind nicht wie die Heiden. In der Bibel heißt es, wir sind nicht wie die Gottlosen ohne Gott und ohne Hoffnung. Wir haben Gott. Der Tod ist entgiftet. Der auferstandene Jesus hat jetzt alle Fäden in der Hand. Vor ihm müssen sich alle Knie beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Und sobald wir in seiner Gegenwart sind, in der Gegenwart Jesu, verschwinden und weichen und fliehen alle Schatten. Alles. Alles. Der ganze Ärger, das ganze trübe Zeug, der ganze bittere Geschmack, dieser negative Geruch, dieses Verdammliche, dieses Verderbliche, alles, was wir so zu schaffen gemacht haben, dieses Vergängliche, das Futsch hat sich aufgelöst. Und sobald die Sonne scheint, meine Lieben, ist das alles Schreckhafte vorbei. Da kommt die Wahrheit ans Licht. Es flieht alles Sterbliche, wenn wir in der Gegenwart Jesu stehen und wir die Unsterblichkeit anziehen. Die Fülle des Lebens. Sobald wir bei Jesus sind, erleben wir unaussprechliche Dinge. Brüder, Schwester, kannst du das vorstellen? Freu dich. Ich möchte, dass du die Freude am Herrn bekommst. Wir singen nachher ein schönes Lied. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Er ist der Herr. Und wenn du bei Jesus bist, 1. Korinther 2, Vers 9, da kriegst du Augen, die kriegst nicht mehr zu. Du wirst verblüfft sein. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat, das hat er alles für mich vorbereitet. Nur für mich. Für den anderen natürlich auf der anderen Seite auch noch. Und der nächsten auch noch. Weißt du, die Fülle Gottes, Gott ist so reich. Wir denken immer, die Fülle Gottes ist nur für auf dieser Erde, wenn du 100 Euro bekommst oder was findest. Nein, die Fülle Gottes ist, wenn wir mal bei Jesus sind. Du glaubst gar nicht, was dein Heimkehrer erwartet. Komm heim ins Reich. Halleluja. Ins Vaterland. Natürlich, das darfst du heute nicht sagen, du bist gleich Rassist. Aber ich fühle mich und ich sage das, was ich denke. Freund, wir ziehen ins Heimatland, haben wir früher gesungen. Heimatland ist für uns der Himmel, die Herrlichkeit. Da laden wir die Leute ein. 1. Korinther 15, Vers 45. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Seit Jesu Auferstehung ist die Furcht vor dem Sterben. Und das ist das Ungewöhnliche bei den Christen. Weißt du, mit Freuden gehen sie nach Hause. Sokrates konnte noch den Giftbecher trinken und als kühn und tapfer, ich tue das. Weißt du, man kann so vieles aus Idealismus tun, aber mit Begeisterung und mit Freude kann nur der Erlöste. Ich gehe heim, Halleluja. In Hebräer Kapitel 2, Vers 15 lese ich, wir sind nicht mehr Gefangen des Teufels, Gefangen des Todes, Sklaven des Todes. Durch die Auferstehung Jesu, gestern war meine Botschaft, die musst du nochmals anhören im Internet oder wo auch immer. Weißt du, die Botschaft des Sieges, wir haben gesiegt. So, du warst nicht dabei bei dem Sieg. Du hast Golgatha nicht gesehen. Du weißt nicht einmal, wo Golgatha liegt heute mehr genau. Das, wenn du genau hingehst, und ich habe mir so viel Mühe gemacht, als ich mal in Jerusalem war, ich war mehrere Mal in Israel, habe ich gesucht, wo ist Golgatha, dieser Hügel Golgatha? Wo stand dieses altraue Kreuz? Und weißt du, was ich gefunden habe? Was mir die alten Menschen in Jerusalem sagen konnten, heute ist es dort ein Busbahnhof. Verstehst du? Kein Hügel Golgatha. Vergiss das! Ich brauche den Hügel Golgatha gar nicht. Das ist nur alles so, na, sensibles Zeug. Ich weiß, dass Jesus gesiegt hat. Und ich habe gestern das Bild von der Fußballmannschaft genommen. Verstehst du? Wir haben gesiegt, wir sind Weltmeister. Ich habe nicht unten gekämpft auf dem Rasen, aber der Herr hat gekämpft für mich. Und er hat Tore geschossen, und zwar x Tore. So wie jetzt die armen Italiener, Gott segne sie, die es plärren und gehen traurig nach Hause, als wenn eine Welt für die zusammengebrochen wäre. Verstehst du? Der Teufel, für den ist eine Welt zusammengebrochen. Aber wir, Jesus, wir haben gesiegt. Halleluja. Golgatha. Der Hügel Golgatha, das muss in deinem Schädel eingehen. Das muss hier drin sein und hier sitzen. Und nicht Golgatha ist ausschlaggebend, sondern was wir in Jerusalem noch finden, und da sind wir auch nicht mal sicher, weil man sagt, das könnte hier gewesen sein, das könnte hier gewesen sein. Was mich so imponiert, ist das leere Grab. das leere Grab. Das Grab ist leer, der Tod ist entmachtet. Gott hat ihn auferweckt und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und das ist, was ich den Juden und den Moslems gegenüber sagen kann. Egal, ob du an die Trinität glaubst oder ob du glaubst, dass Jesus Sohn Gottes war oder nicht war, das ist mir vollkommen egal. Weißt du, das ist alles nur Fantasie, nur Hirngespinst. Aber Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und was der Allah macht, das könnt ihr nicht machen. Er ist allmächtig, er ist souverän. Er hat ihm einen Namen gegeben. Und da können mir die Moslems nichts mehr entgegenbringen. Und die Juden auch nicht. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Jeder vermag, sich kreuzigen zu lassen. Aber deswegen stehst du nicht auf. 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 16. Da heißt es, und kündlich groß, Martin Luther Deutsch, kündlich groß, also unaussprechbar, unformulierbar, kündlich groß ist das gottselige Geheimnis. Gott ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt von der Welt und aufgenommen in der Herrlichkeit. Das ist Jesus. Und du bist dort, wo Jesus ist. Jesus sagt, ich möchte, dass mein Diener, mein Kind, mein Nachfolger dort ist, wo ich bin. Ich möchte nicht woanders sein, als wo Jesus ist. Und wo Jesus nicht ist, da möchte ich auch nicht sein und nichts damit zu tun haben. Nach 2. Timotheus 1, Vers 8 und bis Vers 12, da kannst du lesen, Jesus hat dem Tode die Macht genommen und uns das Leben und unvergängliche Wesen ans Licht gebracht. Plötzlich, ich kann es glauben. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Halleluja. Kannst du Amen sagen? Halleluja. Durch Jesus ist der Tod für mich kein Feind mehr. Hörst du? Hörst gut zu. Für mich ist der Tod kein Widersacher mehr. Für mich ist der Tod nur ein treuer Diener Gottes, der seine Arbeit macht. Bitte? Wie bitte? Ja. Und je früher wir die Augen schließen und ins Jenseits übergehen, desto weniger Leid haben wir in unserem Leben. Mit 94, wie viel Leid, wie viel Trübsal, wie viel dunkle Stunden hat man das schon immer gehabt? Denk darüber nach. Weißt du? Je früher, wie viel Elend, Kummer und Sorgen, Schmerzen und Ängste sind den heimgegangenen Geschwistern schon erspart inzwischen. Diese früh vollendeten. Sie sind im Himmel aufgefahren. In die Seligkeit eingegangen. Verstehst du das, was ich sage? Denk an deinen Papa, deine Mama, dein Onkel, dein Opa. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 24, wer meine Botschaft hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Lob und Dank, Halleluja. Der hat nicht, er wird es noch haben, er wird es vielleicht eventuell mal kriegen. Nein, der hat schon das ewige Leben. Denn er hat die Grenze vom Tod zum Leben überschritten. So steht es hier, Johannes 5, Vers 24. Wer Jesus aufgenommen hat als seinen Herrn, seinen Steuermann, seinen Gott, seinen Führer und so weiter, den Fürst des Lebens, der sich mit ihm vereinigt hat, der hat das ewige Leben. Der hat die Unverweslichkeit. Der hat schon die Lebensversicherung. Verstehst du? Der hat etwas, was sich ihm auszahlt in der Ewigkeit. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 19, und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Alles nur positive Worte. Lies, studier mal. Beschäftige damit. Weil ich lebe, ihr sollt auch leben. Wer Jesus berührt, wie diese blutflüssige Frau dort in Palästina, sie berührt den Saum seines Kleides und sie ist gesund auf dem Schlag. Verstehst du? Mit einmal hört dieser Blutfluss auf. Und sie beginnt richtig zu leben, in Frieden. Wenn du Jesus berührst im Glauben, im Glauben erblickst dort am Kreuz und sagst, das ist mein Herr, alles bezahlt, alles erledigt. In Argentinien predigt ein dynamischer Prediger, voll Power, voll Heiligen Geistes. Und dann springt ein junger Mann nach vorne, rennt nach vorne. Pastor, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann sagt der Pastor, beruhige dich, bist du spät geboren. Vor 2000 Jahren ist alles schon passiert. Alles bezahlt. Du musst es nur annehmen. Nur Danke sagen. Und dich freuen. Seit Jesus, Römer 8, Vers 35, kann uns niemand mehr von der Liebe Gottes trennen. Weder Leid, noch Angst, noch Tod, noch Hunger, noch Verfolgung, noch Gefahr, noch Unfall, noch irgendeine Katastrophe. Weder Engel, noch Dämonen, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges. Nichts. 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 Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Weder Hohes noch Tiefes. Die Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Wir sind zu spät geboren, Brüder, Schwestern. Römer Kapitel 14, Vers 8. Also Paulus sagt hier starke Worte aus. Und er weiß, was Leben ist. Die Leute damals lebten ganz anders. Ärmlich, bescheiden. Die waren auch intelligent. Die waren nicht die Dümmsten, glaubt mir das. Das, was die Leute früher konnten, lernen wir erst heute. Entdecken wir erst heute. In aller Liebe. Die haben alles gehabt. Aber dann sagt der Paulus hier, Römer Kapitel 14, leben wir, dann leben wir für den Herrn. Und sterben wir, dann sterben wir auch für den Herrn. Also beides. Du kannst dich strampeln, wie du willst. Du lebst immer für den Herrn. Hier lese ich dann weiter. Ganz gleich also, ob wir leben oder wir sterben, wir gehören dem Herrn. Fantastisch. Denn Christus ist gestorben und zu neuem Leben auferstanden. Und der Herr, und er ist Herr geworden über die Toten und die Lebendigen. Er ist Herr über die Toten und die Lebendigen. Stell dir mal vor. Wir sind hier, die anderen sind schon drüben. Aber er ist immer noch der Herr über beide Gruppen. Der Tod ist entgiftet. Das ist meine Botschaft. Soll ich noch weiter sagen? Noch weiter Bibelstellen zitieren? Ich möchte einen ganzen Schwung, ganzen Paket von Bibelstellen mitgeben, damit du nach Hause gehst und sagst, nicht der Pastor Matthäus hat mir das erzählt und mir das verzapft und mir das eingebläut. Nein, das Wort Gottes. Wir haben gesungen, Himmel und Erde werden brennen, werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Psalm 116, Vers 15. Du solltest lesen. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Heiligen. Wow. Mann, kostbar sind die Toten, die im Herrn sterben. Beziehungsweise der Herr bewahrt alle, die ihn lieben. Denn in seinen Augen ist ihr Leben wertvoll. So, vielleicht können wir auch anders sagen, der Herr lässt die Seinen nicht untergehen. Für sie ist er kostbar. Du bist so wertvoll in den Augen Gottes. Deine Seele, Bruder, Schwester, du bist wertvoll. Begreife deine Erlösung. Dein Sterben ist was Kostbares. Du bist ein Diamant in Gottes Hand. Halleluja. Nochmals Römer 14. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Wir sind des Herrn. Der Glaube an Jesus Christus ist stärker als der furchtbarste Tod, der schrecklichste Tod. Der grausamste Tod. Ihm ist die Macht genommen. Er ist entkleidet. Wer Jesus nachfolgt, fürchtet sich nicht mehr vor diesem Gauner, von diesem Teufelszeug, diesem irdischen, materialistischen Herrn. Der Tod kann der Seele nichts anhaben. Es trennt uns nicht mehr von Gott. Im Gegenteil, es verbindet uns. Genau das Gegenteil passiert. Wir werden hier von diesem Materialismus, von der Materie, von Steinen, von was weiß ich, von dem ganzen Gelumpe getrennt und wir werden verbunden mit dem Leben selbst, mit Gott selbst. Und dies hat uns einen ganz neuen Sinn gegeben fürs Leben und fürs Sterben. Total revolutioniert die ganze Geschichte, neu gestaltet, den Tod mit Leben gefüllt. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Er hat uns befreit von der Knechtschaft des Todes. So heißt es immer wieder in der Heiligen Schrift. Seit Golgatha, seit dem Tod Jesu, ist der Tod nicht mehr dasselbe und hat nicht mehr dieselbe Macht. In Johannes Kapitel 13, Vers 1, der Tod ist hier nach dieser Beschreibung nur ein Übergang, nur ein Austausch, nur ein Wandel der Dinge, nur ein Umbruch. Das ist, weißt du, plötzlich, das was unten ist, kommt oben und das was oben ist, kommt runter. Ein Umbruch. Wie etwas Neues wird gepflügt, ist der Wechsel der Dinge. Weißt du, ein Wechsel, nur noch ein Wechsel. Du tauschst was ein. Und der Augenblick des Todes ist nur ein Hinübergehen von diesseits ins Jenseits, vom Sichtbaren ins Unsichtbare. Das ist alles. Durch Jesu Tod ist der Tod. Und jetzt bitte halte dich fest. Franz von Assisi, der hat ganz tollen Gedanken gebracht. Für ihn ist der Tod der liebe Bruder. In seinem Sonnengesang beschreibt er den Tod. Der liebe Bruder, der jetzt kommt, der mich nach Hause bringt, nach Hause leitet, mir die Tür aufmacht, und sagt, Papa, guck mal, dein Kind ist wieder da, dein Sohn, deine Tochter kommt nach Hause, der liebe Bruder. So beschreibt Franz von Assisi den Tod. Und als er starb, hat sich in seiner Kapelle nackt ausgezogen und sagt, Herr, ich möchte dir ganz nackt begegnen. Nackt bin ich in diese Welt gekommen und nackt gehe ich aus dieser Welt. Die Leute früher haben ganz anderes Verständnis vom Tod gehabt. Die waren nicht so materialistisch. Die haben nichts gehabt. Oder sie haben sich von allem gelöst. Der Tod erlöst uns. Bruder Tod. Kannst du das sagen? Schwester Tod. Kannst du sagen? Der Tod erlöst uns vom Leid und Trübsal, von Sorgen, von Armut, von Beschwerlichkeit, von Krankheit, von Schmerzen, von allem Möglichen. Der Tod erlöst uns von Problemen und Schwächen, von unseren Sünden. Wenn du nicht mehr da bist, sündigst du auch nicht mehr. Überleg einmal, von deiner Schwäche. Nur Materialisten, und ich sage dir, nur Materialisten und vor allem auch Wohlstandschristen, die nur hier an der Materie hängen. Geld, 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 Geld. Verstehst du? Nur Erfolg und was weiß ich, Karriere, Titel. Nur die Menschen, die hier blind sind für die göttliche Realität, nur das Diesseits sehen und kein Jenseits haben, die haben Angst. Oh Gott, was passiert jetzt? Jetzt muss ich meine Gesundheit opfern. Jetzt muss ich mein Geld wird jetzt geht flöten, den Bach runter. Die müssen vor dem Tod zittern. Aber der nichts hat, hör mir gut zu, der kann auch nichts verlieren. So einfach ist es. Wer nichts hat, der muss nichts befürchten. Jesus hat durch sein Sterben, durch seinen Geist und so weiter mir das Leben gegeben und ich habe etwas anderes, andere Werte, andere Schätze, andere Reichtümer. Jetzt hat der Tod eine göttliche Dimension und viele verstehen das nicht, da kannst du predigen, so viel du willst. Also der Tod ist ein göttliches Werkzeug, das ist die Umkleidekabine, der Friedhof, da wirst du umgekleidet. Und dann bekommen sie den Schlüssel zur Seligkeit. Und jetzt beginnt der Plan Gottes zu greifen in unserem Leben. Wir sind plötzlich versetzt im Reich Gottes. Jesus sagt, von Jesus wird gesagt in Hebräer Kapitel 2, Vers 9, er erlitt den Tod für uns alle. Er erlitt den Tod für uns alle. Er hat diesen Giftzahn gezogen. Und dann kannst du da auch Kobra oder der Kreuzotter Maul gucken und kannst Finger reinstecken, passiert dir nichts. Und das ist, was der Prophet Jesaja weiß, sagt, das Kind wird am Loch der Otter spielen. Der Kreuzotter, der giftigen Schlange. Das Kind, der Erlöse spielt am Loch der Otter. Der hat keine Angst mehr. Die Otter tut ihm nichts. Der Tod ist nicht mehr dasselbe. Ist seines Giftes beraubt. Jesus hat ihn entzaubert. Ja, der Zauber ist weg. Oh, fürchte dich. Hab Angst, ich komme, dieser Sensemann. Nein. Gott hat durch Jesus Christus einen ganz neuen Sinn der Sache gegeben. Wenn ich sterbe, so steigt meine Seele zum Herrn auf und ich jubel im höheren Chor. Mir hat es so gut gefallen, beim Graf Zinzendorf, wenn jemand nach Bautzen fährt und dort in Herrenhut. Die Gemeinde von Graf Zinzendorf ist im 17. Jahrhundert natürlich schon alte Gemeinde. Besucht das alles in weiß. Die Kanzel ist in weiß, die Stühle sind, die Bänke sind in weiß, alles in weiß und seine Beerdigungen, die wurden in weiß alle gehalten. Denn die Farbe schwarz ist die Farbe des Todes und der Hölle, was weiß ich. In der Natur gibt es keine schwarze Farbe. Verstehst du, es gibt keine schwarze Farbe. Auch nicht da, wenn es Nacht ist. Es gibt keine schwarze Farbe. Nur nebenbei, alles in weiß. Aber das Schöne dabei ist, und Graf Zinzendorf liegt unten auf dem Friedhof, da gibt es den höheren Chor, den oberen Chor und unten ist dann die Gemeinde, denn früher hat man samstags immer Singstunde gehabt und der obere Chor hat vorgesungen und der untere Chor hat nachgesungen. Das war toll. Und genau das ist es, der obere Chor singt uns vor, Halleluja, Hosianna, Halleluja, Hosianna, und die unteren singen mit und dann ganz tief unten liegt dann der Friedhof. Es geht also schön bergab, liegt der Friedhof und dort sind dann die, auch Graf Zinzendorf liegt dort unten auf der Erde, in dem Boden. So, weißt du, der obere Chor, die obere Gemeinde und die untere Gemeinde. Und wir haben eine Wolke von Zeugen. Wir haben gesiegt. Die singen. In dem Namen Jesus haben wir den Sieg. Das begeistert mich, das fasziniert mich. Die Gnade Gottes wirkt drüben und wirkt hier bei uns. Die Gnade Gottes. Die sind dort oben angekommen, allein aus Gnaden. Und wir werden auch hier gerettet, allein aus Gnaden. Niemand kann sich was einbilden. Drüben trägt die Gläubigen die Gnade Gottes aus Erbarmen. Hast mich Armen aufgenommen. Und hier, wir leben auch von diesem Erbarmen und der Güte Gottes. Also die Liebe Gottes ist unzertrennbar, unzerstörbar. Derselbe Geist. Und jetzt hör mir zu. Das alles steht in der Bibel. Ich könnte für alles dir jetzt eine Bibelstelle nennen. Da müsste ich nochmals eine Stunde predigen. Aber derselbe Geist, der Jesus auferweckt hat, wird auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Derselbe Geist. Dasselbe Wort. Was glaubst du, warum Jesus am Grab in Bethanien gerufen hat, Lazarus, komm heraus? Meine Bibel sagt, eines Tages werden alle Menschen der Stimme des Herrn gehorchen müssen. Deshalb hat er gesagt, Lazarus, komm raus. Hätte er nur gesagt, komm raus, da wären alle Gräber, hätten sich alle Gräber geöffnet, auf einmal. Da wären die Toten alle auferstanden. Aber die Zeit war noch nicht da. Lazarus, komm raus. Fantastisch. Derselbe Geist, der Jesus lebendig macht, macht auch unsere sterblichen Leiber lebendig. Wer Jesus kennt, hier unten. Ich mag das eine Lied. Das gefällt mir so gut. Ich kenne den Heiland so gut. Er ist auf Erden schon mein. Oh nein, ich werde kein Fremdling, kein Ausländer, kein Flüchtling, kein Findelkind sein. Ja. Oh nein, denn ich kenne den Heiland so gut. Und wenn du den kennst, da graut sich nichts mehr. Für den ist der Tod verschlungen in den Sieg. So steht es in der Bibel. Verschlungen, aufgefressen. Verstehst? Aufgefressen, verschlungen. Der Tod ist in den Sieg verschlungen. Alle Werkzeuge sind zerstört von ihm. Nur wer den Tod sich nicht fürchtet, vom Sterben sich nicht fürchtet, der ist siegreich, der ist tapfer. Der steht. Naja, wir gehen. Wenn wir unsere Arbeit getan haben, dann ist Feierabend für uns. Nur der lebt ein brauchbares Leben. Der weiß, meine Tage sind gezählt und ich beeile mich jetzt. 5 Uhr ist Feierabend. Verstehst? Ja. Ich kaufe die Zeit aus. Jesus brachte uns Menschen Unsterblichkeit. Sein Tod brachte uns die Erlösung. Ich kann wieder zu Gott zurück. Ganz einfach. Da gibt es Leute, die machen sich Gedanken, wie beerdigt man richtig? Ich habe auch in meiner Familie Streit gehabt. Weißt du, eigentlich wollten wir verbrannt werden. Weil wir, für uns ist egal, wie wir eingeäschert werden, wie wir sterben. In der Bibel heißt es, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht, da sind beide Bestattungsformen vorgegeben. Also ich bin nicht religiös. Dieses Anti-Verbrennen und so weiter, das kommt nur von der katholischen Kirche und ich bin nicht katholisch, denn es kam von der katholischen Kirche, wir lassen sie nicht verbrennen, weil hier ein Voltaire und ein Nietzsche gesagt haben, ihr kriegt uns nicht in der Fegefeuer, wir lassen uns jetzt schon verbrennen. Verstehst du, es war nur wegen dem Fegefeuer. Nicht irgendwie heidnisch und sonst was. Was ist mit den Leuten im Konzentrationslager? Den armen Juden? Und vielen anderen? Weißt, beide Bestattungsformen. Aber ich hab nachgegeben. Dann haben wir gesagt, gut, wir machen eine anonyme Bestattung, aber Erdbestattung. Einfach, wir machen das. Aber wie das passiert, wo Staub zu Staub, Asche zu Asche, wir sagen schon in der Formel, schon beide Bestattungsformen. Aber hör mal, was in der Bibel drin steht, Offenbarung 20, Vers 12 und folgende Verse. Und das Meer gab die Toten. Wie viele sind ertrunken, von Fischen aufgefressen? Soll ich dir was sagen? Bei uns gab es Schlachten, in Ostpreußen haben die Russen gekämpft und die Deutschen gekämpft. Und die Panzer standen noch alle da als Bub. Wie oft bin ich so in den Panzer gesessen und dann in den Stiefeln von Soldaten, da sind noch Knochen gewesen, da gab es die Aale haben alles abgenagt. Und wir essen natürlich Aal, geräucherten Aal, verstehst du? Die fressen die Menschen auf. Und das Meer gab die Toten, und der Tod gab die Toten her, und die Hölle gab die Toten her, verstehst du? Die ganze Unterwelt gab die Toten her. Und der Tod gab die Toten her. Egal wie die Menschen gestorben sind. Die Dämonen, der Teufel, die gefallenen Engel, die unser Leib haben wollten, die kriegen das nicht. So wie die Freimaurer gesagt haben, Ihr Katholiken kriegt uns nicht ins Fegefeuer. Wir lassen uns vorher einäschern. Das war nur der einzige Grund, nur aus Liebe. Der Mensch hat einen Körper. Und wir lassen diesen Körper in der Erde, weil wir können ihn nicht in den Himmel mitnehmen. Dort ist er unbrauchbar, viel zu schwer, viel zu anfällig. Der Körper ist für die Erde. Wir werden einen neuen Leib bekommen. Halleluja. Egal, wie wir in die Ewigkeit gegangen sind. Tod, wo ist dein Stachel? 1. Korinther 15, Vers 55. Hölle, wo ist dein Sieg? Wir leben von dem, was Gott uns in Jesus Christus gab. Und weißt du, was ich durch Jesus Christus habe? Ich habe so ein großartiges Wort vor vielleicht 20, 30, nein, lebte ich noch in Heilbronn. Da habe ich vor 40 Jahren ein Wort bekommen, und ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Egal wie ich bestattet werde, egal wo ich bestattet werde, egal ob ich überhaupt bestattet werde, ob ich von Geiern gefressen werde. Du sagst, wie bitte? Ja doch. Ich habe meine mongolische Gemeinde ein paar Jahre gehabt in der großen Kirche. Und weißt du, was die Mongolen mit ihren Toten machen, wenn der Tod ist? Die beerdigen nicht, sondern sie bringen es auf den Berg und dann überlassen sie den Vögel, damit sie in die himmlische Welt reingehen, diese Adler hier verspeisen. Ich war in Indien und dann plötzlich bin ich dabei und ich sehe, wie auf dem Fluss da eine Tote oder Toter verbrannt wird, eingeäschert wird und die Reste schmeißen sie dann ins Meer, ins Fluss. Der Tod gab die Toten her, die Hölle gab die Toten her, die Vögel müssen sogar die Toten hergeben. Tod, wo ist dein Stachel? Ja. Warum? Weil wir bekommen einen ganz neuen Körper. Wir brauchen das. Einen himmlischen Körper. Und die Bibel sagt, so wie es einen irdischen Körper gibt, so gibt es auch einen himmlischen Körper. Das, was Erde ist, muss Erde werden. Und das ist, was Jesus, wovon uns Jesus erlöst hat. Tod, wo ist ein Stachel? Wir leben von dem, was Gott uns in Jesus Christus gab. 1. Korinther 15, das ist so, lies mal zu Hause, 1. Korinther 15. Das ist Auferstehungsbotschaft. Von vielen Zeugen bestätigt. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden sei, wie sagen dann etliche, es gibt keine Totenauferstehung. Mehr als 500 Menschen haben auf einmal den Auferstandenen gesehen. Also wenn ein paar spinnen, ist okay. Es wird immer welche geben. Aber das 500 auf einmal. Und so kritische Leute wie Jakobus, der Bruder des Herrn. Oder die anderen Apostel. Und sogar Paulus, so ein Kritiker. Und so Spitzfindiger. Verstehst du? Der sagt mir, und der Herr ist sogar mir erschienen. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann wären wir die hoffnungslosesten Menschen auf diesem Planeten überhaupt. Aber Gott sei Dank, schreibt Paulus hier weiter, dass es sowas gibt, dass Christus auferstanden ist. Und wir haben so viele Zeugen. Maria Magdalena, das Grab ist leer. Und die Juden hätten nicht so ein Spektakel gemacht um Jesus und sogar noch so viel Geld investiert und bezahlt. Den Kriegsknechten sagt, seine Jünger kamen und haben ihn nachts gestohlen. Denn sie wussten ganz genau, das Zweite wird doch schlimmer sein, als das Erste war. Jesus lebt, Halleluja. Und deshalb die Botschaft der Bibel. Ich lebe, aber nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Hast du diese Offenbarung? Hast du diese Gewissheit? Jesus lebt in mir. Und er wandelt schon in mir. Und das, was in mir ist, das wird auferstehen. Nicht, was außer mir ist. Das Fleisch hier ist nur Materie. Du kannst in der Apotheke für 5 Euro was diese Stoffe kaufen. Und das meiste, was du bist, worauf du bestehst, ist nur Wasser. Verstehst du? 3/4 von deinem Leben ist Wasser. Es verdunstet nachher. Aber Christus in mir. Halleluja. Ist aber Christus nicht auferstanden, sagt der Paulus hier, so wäre euer Glaube nichtig und eitel und Blödsinn und die größte Dummheit. Das ist schade, alles, was du tust. Aber ich weiß, er ist auferstanden. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du uns Jesus gegeben hast, dass er lebt, dass er in mir lebt, dass ich das begreifen durfte und dass so viele Menschen das noch mit begreifen und begreifen werden. Halleluja, ich bete dich an, Herr Jesus Christus, und ich preise dich, dass du dem Teufel die Macht genommen hast, dem Tod die Macht genommen hast, der Not, dem Elend, dem ganzen Schrecklichen, dem Negativen, dem Dunklen, dem Satanischen die Macht genommen hast und du hast sie öffentlich zur Schau gestellt. Halleluja. Und was wir jetzt auch tun, wenn wir an Jesus Christus glauben, wir sind zynisch. Wir überheben uns und wir jubeln und sagen, Herr, du hast gesiegt auf Golgatha, du hast triumphiert, das Grab ist leer. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Und wir singen das Lied zusammen. Jesus Christus herrscht als König. Alles, alles, Ratzeputz, alles, radikal alles, ist ihm untertänig. Halleluja. Gott möge uns segnen. Und die Gnade Gottes möge mit uns sein. Preis dem Herrn. Amen. Preis dem Herrn.